Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
Das Jammern über die Maske in Deutschland. Wir haben viele Berufe, wo die OP-Schwester zum Beispiel, die trägt das immer. Also Ärzte, Pflegepersonal. Ist ja nicht so, als ob wir vorher keine Berufsgruppen hatten, die den ganzen Tag, und zwar damit wir und sie selbst geschützt sind, solche Masken tragen. Die haben das auch alles durchgestanden. Warum das jetzt bei uns ein Riesenproblem ist, verstehe ich nicht.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Morgen, lieber Sigmar.
Guten Morgen, lieber Bert Rürup.
Ja, heute möchte ich mich nicht mit dem ehemaligen Außenminister unterhalten, sondern mit dem Wirtschaftsminister. Bevor ich das tue, erlaube ich mir allerdings eine kleine Vorbemerkung. Wenn man die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, sollte man, wenn es irgend geht, sich nicht für die Pest entscheiden. Denn dort liegt die Sterbewahrscheinlichkeit trotz aller modernen Medizin immer noch bei 60-80% und damit deutlich über der Cholera, also Cholera wären. So, nach dieser Vorbemerkung zum Thema. In den am Mittwoch herausgekommenen Zwischenbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, da geht es um die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die gesamtwirtschaftliche Leistung in allen allen entwickelten Industriestaaten. In diesem Bericht wird für Deutschland ein Rückgang für dieses Jahr von 5,4% vorausgesagt. Also im Frühjahr waren es also deutlich mehr. Und damit käme die deutsche Volkswirtschaft vergleichsweise glimpflich aus der Krise. Nämlich für die gesamte OECD werden minus 10,5% erwartet, für Italien minus 10,1%, Großbritannien 9,5%, Frankreich 7,9% und so weiter und so weiter. Interessant ist, für die USA liegt der gesamtwirtschaftliche Verlust nur bei 3,8%. Für China wird sogar ein Wirtschaftswachstum erwartet. So, nach diesem ökonomischen Vorspann, der Befund, dass nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Staaten aktuell die Zahlen der täglich Corona-Infizierten wieder auf dem Niveau von April diesen Jahres liegen. Bei uns also bei etwa 2000. In Europa baut sich eine zweite Infektionswelle nach Lage der Dinge auf. Wie sollte Sigmar Gabriel die Politik darauf reagieren?
Erstmal finde ich es gar nicht so erstaunlich, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten und möglicherweise noch ein paar andere Länder besser aus der Wirtschaftskrise herauskommen als andere. Es ist vielleicht sogar die große Sorge berechtigt, dass die ohnehin schon existierende Spaltung in Europa zwischen dem wohlhabenderen Norden, dem wirtschaftlich erfolgreicheren Norden und dem Süden sich eher noch vergrößert, weil solche Länder wie Deutschland natürlich resistenter sind, eine stabilere wirtschaftliche Struktur haben, einen stabileren Staat haben, der handlungsfähiger ist und deshalb abwehrbereiter ist und deshalb auch schneller wieder aus der Krise rauskommt. Die Mittel, die 750 Milliarden Euro, die jetzt für den Wiederaufbaufonds in Europa benutzt werden sollen, auch da besteht die Sorge, dass sie in Ländern wie Deutschland, aber zum Beispiel auch in den Niederlanden oder in Nordeuropa, auf Länder stoßen, die viel besser diese Mittel absorbieren können, aufnehmen, entsprechende Anträge stellen können, schneller die Gelder erhalten, sie schneller und sinnvoller ausgeben als Länder mit schwierigen bürokratischen Strukturen, einem komplizierten Steuersystem und einer nicht so fitten Ökonomie wie der unseren. Das würde zur Folge haben, dass selbst dieser große Wiederaufbauplan dazu führt, dass am Ende der Krise Länder wie Deutschland wohlhabender sind und die anderen weniger wohlhabend. Das ist die eine Entwicklung. Ich finde, die ist erstmal nicht so überraschend, allerdings darf man sie nicht so laufen lassen. Das Zweite, wie ist das mit der zweiten Welle? In der Tat, überall, ich glaube in Deutschland noch am wenigsten, erleben wir, dass vor allen Dingen unter jüngeren Menschen sich die Infektion ausbreitet. Das hat natürlich was damit zu tun, dass erstens die Botschaft überwiegend immer war, jüngere Leute sind nicht so gefährdet, was stimmt. Und zweitens unter jungen Leuten natürlich die Angst weit weniger verbreitet ist als beispielsweise Menschen in unserem Alter, in meinem Alter, weil die auch lesen, dass die Risikogruppen
diese. Was soll ich erst sagen?
Aber das, und natürlich auch junge Leute irgendwie die Nase voll davon haben, überall irgendwelchen Begrenzungen zu unterliegen. Deswegen verbreitet sich das derzeit gerade unter Jüngeren. Erste Bemerkung, natürlich können Jüngere auch schwer erkranken. Ich habe in meinem Freundeskreis gerade eine junge Frau, Mitte 20, schwerste Symptome. Und selbst als die Infektion vorbei war, die kommt heute noch nicht die Treppen hoch, ohne aus der Puste zu geraten. Also es ist bei weitem nicht so, dass nur Ältere erfasst werden. Und das Zweite ist, fast alle jüngeren Menschen haben natürlich Kontakt zu Älteren. Und da ist eben die Morbiditätsrate und auch die Mortalitätsrate deutlich höher als unter Jüngeren. Deswegen vermuten viele, dass wir jetzt Ende des Jahres auch mit veränderten Witterungsbedingungen, Menschen sind auch wieder mehr in geschlossenen Räumen, die Temperatur fällt, wir wissen, dass das Virus in dieser Temperatur besser gedeihen kann, dass wir auch einen weiteren Anstieg von Fällen unter Älteren haben werden. Das ist, sagen wir mal, die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass Länder wie Deutschland, aber eben nicht nur wir, auch Italien und andere, die Zeit genutzt haben, um ihre medizinischen Kapazitäten aufzubauen. Ich vermute nicht, dass wir noch einmal in die Sorge geraten, nicht genug Intensivbetten zu haben, zum Beispiel. Ich glaube, das ist nicht die aktuelle Gefahr.
Ja, aber beispielsweise Israel macht einen zweiten Lockdown, auch in anderen sogar europäischen Staaten sind ja sensationelle hohe Zahlen. Also die Politik ist da nicht so gelassen, wie du es siehst. Die sieht da schon ein Problem.
Ja, ich bin auch nicht gelassen. Ich halte bloß nichts von Panik.
Ja,
das stimmt. Insbesondere, wir sehen in Frankreich explodierende Zahlen. Trotzdem, nach allem, was ich lese und weiß darüber, ist jedenfalls diese Sorge, dass man nochmal vor einer Triage-Entscheidung steht. Also,
richtig.
Wen behandle ich, wen lasse ich sterben und bei wem bin ich mir unsicher, dass das nicht bevorsteht, sondern die Kapazitäten, die medizinischen Kapazitäten besser sind. Die Länder reagieren ja alle sehr unterschiedlich. Ich vermute, dass jedenfalls überall in Europa, auch dort, wo die Zahlen extrem steigen, die Regierungen nicht noch einmal zu einem kompletten Lockdown kommen werden, sondern es wird so eine Mischung sein aus lokalen Beschränkungen, dort, wo solche explodierenden Zahlen besonders signifikant sind, und allgemeinen Regeln wie Social Distancing, Masken tragen. Es wird auch kein Lockdown der gesamten Wirtschaft mehr geben. Die Folgen sind einfach zu dramatisch, und zwar nicht nur ökonomisch, sondern natürlich auch gesundheitspolitisch. Man kann nicht auf Dauer Krankenhausbetten offen halten und andere Patienten warten lassen, die auch dringender ärztlicher Hilfe bedürfen. Und wenn das wirtschaftliche System zusammenbricht, dann wird man auch kein Geld mehr haben, ein gutes Gesundheitssystem zu finanzieren. Also ich bin relativ sicher, dass wir vielleicht mit wenigen Ausnahmen keinen kompletten Lockdown noch einmal erleben werden.
Regionallösungen.
Regionale, lokale vor allen Dingen und relativ moderate nationale Lösungen. Die Angst vor der ökonomischen Katastrophe ist in den Nationalstaaten viel zu ausgeprägt.
Es folgt nun ein Werbehinweis in eigener Sache.
Kennen Sie schon unseren neuen Podcast?
Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands.
Markus Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech-DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als Fintech- und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
In den nächsten 12 Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte. Wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat.
Handelsblatt Crime finden Sie auf handelsblatt.com oder exklusiv in der Podcast-App Podimo auf podimo.com/wirecard.
Gut, damit haben sich natürlich dann die Koordinaten dieser Pandemiepolitik ein Stück weit verschoben. Das heißt, vor einem halben Jahr etwa oder vor knapp einem halben Jahr sah man schon den Primat der Gesundheitspolitik und jetzt sieht man den Primat der Wirtschaft. Ist das falsch?
Jein, jein. Es hilft eben sehr stark, dass es gelungen ist, die Kurve abzuflachen und vor allen Dingen die medizinischen Kapazitäten aufzubauen. Das hilft, glaube ich, sehr, sich nicht wieder für einen Lockdown zu entscheiden. Aber das stimmt. Ich erinnere mich übrigens, dass wir beide damals darüber geredet haben, dass die Frage von Wirtschaft und Gesundheit eben nicht zwei unterschiedliche, miteinander unverbundene Fragestellungen sind, sondern sie sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn ich wirtschaftlich einen dauerhaften Niedergang habe, dann werden die Patienten von morgen die Leidtragenden sein, weil wir für die kein ausreichend gutes Gesundheitssystem mehr bezahlen können. Deswegen die beiden Dinge einfach so zu trennen, als könne man sagen, die Wirtschaft ist uns egal, wir kümmern uns nur um das Thema Gesundheit oder umgekehrt, wir kümmern uns nur um Wirtschaft, wird auch nichts bringen, denn wenn Leute krank werden, dann stehen sie nicht zur Arbeit zur Verfügung. Also ich glaube, die beiden Sachen waren von Anfang an verbunden, aber du hast recht. Jetzt trauen sich mehr Staaten, den Lockdown zu verhindern und wahrscheinlich auch deshalb, weil sie über die schweren ökonomischen Folgen eines zweiten Lockdowns doch sehr erschrocken sind.
Sicher, aber man könnte natürlich die bestehenden Regeln mal exekutieren. Es ist evident geworden, dass beispielsweise die Gästelisten, die eigentlich verpflichtend sind in Gaststätten, also vorsichtig formuliert, sehr lasch geführt werden. Also entweder werden sie gar nicht ausgefüllt, dann werden keine Klarnamen reingesetzt und die Telefonnummern stimmen nicht. Das ist natürlich ein Problem, da kein Gastwirt von seinen Gästen ja eben die Vorlage eines Personalausweises sehen darf. Aber das sind natürlich die Probleme. Man kann gegenwärtig, wenngleich wir diese Auflagen haben, die Infektionsketten nur sehr schwierig verfolgen. Und hinzu kommt, dass Ärzte bislang ungemein liberal sind, ein Rezept auszustellen, welches dann jemanden von der Maskenpflicht freistellt.
Also, zu der ersten Geschichte, das finde ich jetzt irgendwie typisch deutsch. Wir glauben, dass wir mit Ausfüllen von Papier das Problem in den Griff bekommen. Ja. Andere machen Contact Tracing über Drohnen. Und über digitale Lösungen. Ja, ja. Mein Eindruck ist, das funktioniert, das zweite funktioniert deutlich besser. Ich habe mich immer gefragt, wer soll eigentlich diese Berge von Zetteln, die man ausfüllt, wenn man in eine Kneipe geht, also das wird ja irgendwo, wird ja wahrscheinlich werden die Keller immer voller mit diesen Papieren. Wer guckt da eigentlich nach? Und ist das denn wirklich so, dass in so einer normalen Kneipe oder einem Restaurant das alles säuberlich abgeheftet wird mit Datum, Uhrzeit, damit man auch genau weiß?
Stammgäste kriegen keinen Zettel.
Ich habe meine Zweifel daran, weil das entspricht irgendwie nicht der Alltagswirklichkeit. Und man soll als Politik nichts vorschreiben, wo man ahnt, dass das nur auf dem Papier Wirklichkeit wird. Andere Staaten, Südkorea, ist eine Demokratie, macht das technologisch viel besser. Ich glaube, dass das bei uns, obwohl diese App jetzt ein bisschen in Verruf geraten ist, trotzdem der richtige Weg ist. Bei den Ärzten gebe ich dir recht. Das Jammern über die Maske in Deutschland. Wir haben viele Berufe, wo die OP-Schwester zum Beispiel, die trägt das immer. Also Ärzte, Pflegepersonal. Ist ja nicht so, als ob wir vorher keine Berufsgruppen hatten, die den ganzen Tag, und zwar damit wir und sie selbst geschützt sind, solche Masken tragen. Die haben das auch alles durchgestanden. Warum das jetzt bei uns ein Riesenproblem ist, verstehe ich nicht. Aber wenn man so unterwegs ist, ich war jetzt in den letzten Tagen doch wieder viel mit der Bahn unterwegs, 99% der Menschen tragen eine Maske, die man trifft.
Ja, aber wir müssen natürlich sehen, also das gute Wetter ist vorbei. Wir werden sehr viel mehr in den Räumen sitzen. Der Winter kommt und ich erwarte schon eine markante Zunahme dieser Fälle wieder. Ich sehe das also etwas ernster. Ich bin einig mit dir, einen, sagen wir mal, generellen Lockdown wird es nicht mehr geben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die lokalen Auflagen doch wieder an Rigidität zunehmen werden, meines Erachtens sogar zunehmen müssen.
Da stimme ich dir zu. Das Problem ist, dass sie dann oft genau den Teil der deutschen Wirtschaft treffen, die es sowieso schon sehr schwer haben, nämlich kleine Restaurants, Cafés, Hotels. Da steht uns ja eine dramatische Insolvenzwelle bevor. Deswegen kann man eigentlich nur immer wieder, das muss die Politik und müssen Mediziner im Grunde täglich machen, dazu auffordern, dass die Menschen selber vorsichtig sind. Es wird keine staatliche Regel, wird die Vernunft des Einzelnen ersetzen können. Und das heißt zum Beispiel, dass man in der Tat bei schlechterem Wetter bestimmte Räume meiden sollte, jedenfalls die eng gefüllt sind, dass man auf Abstand achten muss. Also die Verantwortung des Einzelnen, die ja manchmal gerade durch die Corona-Pandemie fast in den Hintertreffen geraten ist, weil der Staat unter anderem bei der Wirtschaft glaubt, vermitteln zu müssen, dass er alles kann. Ich glaube, an die muss man appellieren, anders geht's nicht.
Also ich halte fest, kein zentraler Lockdown mehr, bestehende Regeln vielleicht strikter befolgen. Aber versuch doch mal, dich zum Schluss noch mal in die Rolle des Bundeswirtschaftsministers zu versetzen. Würdest du angesichts also auch des anstehenden Kneipensterbens und, wie würdest du auf diese steigenden Zahlen reagieren? Würde da das Herz des Ökonomen oder das Herz des Menschen Gabriels heftiger pochen?
Na, ich würde mich vor allem mit dem Gesundheitsminister zusammensetzen und überlegen, welche Maßnahmen möglich sind und welche wir meiden sollten. Vor allen Dingen, glaube ich, müssen wir in Deutschland, weil das noch nicht so richtig klar ist, als auf der wirtschaftlichen Seite zwei Dinge, glaube ich, tun. Erstens zu gucken, wie schaffen wir die Möglichkeit, bei mittelständischen Unternehmen das nötige Eigenkapital, das jetzt manchmal fehlt, zu stellen, und zwar nach Möglichkeit, ohne dass der Staat es selber tut. Auch Staatsfonds können hilfreich sein, aber das ist nicht das, was man, finde ich, zuallererst versuchen sollte. Aber welche Regeln können wir schaffen, damit es einfacher wird, privates Vermögen zu sammeln und in Beteiligungen umzusetzen? Das Zweite, ich glaube, wir müssen sehr dringend über die Frage reden, was wir eigentlich mit dem enormen Beschäftigungsabbau machen wollen, der gerade stattfindet und der weitgehend nichts mit Corona zu tun hat. Der dramatische Abbau der Stellen in der Automobilzulieferindustrie hat natürlich erstmal nichts mit Corona zu tun, sondern mit dem großen strukturellen Wandel, der da stattfindet. Und das wird in anderen Bereichen ähnlich sein. Selbst wenn diese Menschen neue Arbeit finden, dann wird das, wenn sie im Dienstleistungsbereich landen, niedrigere Löhne, niedrigere Renten, niedrigere Steuern und Sozialabgaben bedeuten. Das heißt, wir werden auf der Strecke volkswirtschaftlich ärmer. Was machen wir dort? Ich habe gesehen, wie die Klimaschutzziele der Europäischen Union angehoben wurden, und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Aber keiner beantwortet die Frage, wie wir eigentlich die industrielle Brücke in diese Zeit bauen, ohne dabei ganze Industriezweige und vor allen Dingen deren Beschäftigten in den Orkus zu bekommen. Das finde ich, darüber müsste sich die Wirtschaftspolitik jetzt am allermeisten Gedanken machen.
Und wer, das ist aber ein anderes Thema, da könnten wir uns vielleicht mal demnächst mal drüber unterhalten.
Darf ich sagen, warum ich glaube, es ist ein Corona-Thema? Weil Corona den Blick dafür verstellt. Das Verrückte ist, Corona ist auf der einen Seite ein Beschleuniger vieler Entwicklungen, Digitalisierung zum Beispiel, auf der anderen Seite verstellt es uns den Blick für die dahinterliegenden strukturellen Probleme, die auch da wären, gäbe es keine Corona. Wir gucken sehr auf das Thema Corona und seine Folgen und ich glaube zu wenig auf das, was dahinter liegt.
Ja, und ich sehe eine große Lücke zwischen der nationalen und Wirtschaftspolitik und der europäischen Wirtschaftspolitik. Wenn ich mir die Rede von Frau von der Leyen mal sorgfältig anlese, so kann ich dann eigentlich nur sagen, wenn das wirklich durchgesetzt würde, wäre das Ende der deutschen Automobilwirtschaft. Nämlich die Klimaziele sind so hoch gesetzt worden, für Verbrennungsmaschinen müsste man dann 2 Liter pro 100 Kilometer als Norm ansetzen. Das ist technisch nach Lage der Dinge nicht darstellbar. Und da ist natürlich dann schon auch, sagen wir mal, ein Konfliktpotenzial angelegt, das insbesondere Deutschland trifft. Und das hat jetzt mit Corona nichts zu tun. Aber diese Abstimmung von europapolitischen Zielen mit den, sagen wir mal, strukturellen Gegebenheiten der Länder wäre auch schon hilfreich gewesen. Ich war im Klartext, aber das ist unser nächstes Thema, ziemlich enttäuscht von der Rede von Frau von der Leyen, da die wenig konkret war. Und wo sie konkret wurde, wäre das beispielsweise für die Automobilwirtschaft mit massiven Problemen verbunden. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, darüber sollten wir uns aber dringend unterhalten. I totally agree.
Das werden wir dann bei einem der nächsten Male machen. Und ich bedanke mich beim ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel für diese sehr abgewogene Stellungnahme von heute. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, alles Gute.
Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.